fast auf den Tag genau vor 12 Jahren haben wir uns, Klaus Peilmann, ebenfalls hier in Berlin getroffen, ebenfalls zum Zeitgenossengespräch. Sie waren damals 68 und Intendant am Berliner Ensemble. Mittlerweile hat die Welt sich sehr verändert, wenn wir nach London und Paris, nach Washington und Moskau schauen, aber auch nach Berlin. Das BE haben Sie mittlerweile verlassen. Wenn Sie zurückblicken auf das letzte Jahrdutzend, welche Bedeutung hat es für Sie?
Naja, es war klar, dass das die Endstation ist als Direktor, nicht als Regisseur. Ich habe ja immer den Regisseur, das war mein eigentlicher Beruf, und Direktor bin ich aus Notwendigkeit geworden, weil die anderen Direktoren so fürchterlich waren, habe ich gesagt, ich mache das lieber gleich selber. Also es war klar, das war die Schlussetappe, und ja, das war stark, das war eine große Zeit. Berlin ist natürlich weder Wien noch Stuttgart noch Bochum, wo ich ja vorher war. Die Berliner sind so ein bisschen schwierig, die wissen immer alles besser, geben sich keine Blöße, sind auch nicht treu. Aber die Stadt hat natürlich Power und ist lebendig. Und ich glaube, ich habe das BE da immer eine ganz gute Position gehabt für das.
Ihnen war klar, das war die Schlussstation. Es hätte ja auch sein können, dass Sie in der zweiten Hälfte des 8. Lebensjahrzehnts nochmal gefragt werden, ob Sie nicht an ein anderes Theater kommen.
Aber das macht man nicht mehr. Also ich meine, ich bin ja früher als Revoluzzer, habe ich ja angefangen, habe gesagt, alles, was über 60 ist, gehört sowieso auf den Schrott. Und jetzt habe ich es wirklich bis zum 80. geschafft. Nein, das ist auch vielleicht eine Kräftefrage. Gut. Heute, wo wir reden, denke ich, ach Gott, 2 Jahre hätte ich es noch machen können und besser als mein Nachfolger in jedem Fall. Zumal Berlin ja in großer Aufregung ist, weil nun das BE an eine andere Hand gegangen ist. Und vor allen Dingen Oliver Rehse aus Frankfurt. Also wird jetzt ein bisschen das BE mit zum Frankfurter Theater. Ist auch gut, städtische Bühnen. Aber wir haben ja hier die großen Tumulte mit der Volksbühne und der Besetzung. Also das ist eine relativ lebendige Situation. Und das BE war, glaube ich, auf einer starken Stellung. Ich meine, die Regisseure wie Wilson oder Peter Stein oder Andrea Breth oder im Tabori, die auch die Jungen. Man hat am Ende uns vorgeworfen, wir würden ein Museum machen. War natürlich verletzend gemeint. Ich habe das immer seltsamerweise als Zuruf und Ermunterung verstanden. Rein praktisch hatte es natürlich auch die Ursache, dass unsere Aufführungen so lange gelaufen sind. Aufführungen, die über 400 Mal gespielt werden. Eine Aufführung unter 100 Vorstellungen war für uns schon ein Flop. Und meine Inszenierungen wie Courage oder Nathan sind weit über 250 Mal gespielt worden. Das heißt, da hatte man das Gefühl, das bleibt immer das Gleiche, obwohl es eigentlich der Erfolg war. Aber Museum auch in dem Sinne, dass wir versucht haben, bestimmte Werte zu bewahren. In einer Zeit, die sich auflöst, deren Werte verloren gehen, eine Art Orientierungshilfe zu sein. Und man kann, und das zeigen ja die Museen, wo die Schlangen kilometerlang stehen, weil sie das alte Weltbild sehen wollen. Sie wollen sich orientieren, wie das manchmal, glaube ich, erforderlich ist, aus der Vergangenheit. Und so haben wir die großen Klassiker gespielt und ins Heute geholt, sind der Literatur treu geblieben, dem Schauspieler, den großen Geschichten. Das hat uns besonders gemacht. Das ist in dieser Stadt, wo alles sehr hektisch und schnell gehen muss, ungewöhnlich.
Ja, nicht nur hier in Berlin, sondern dieser Vorwurf, Sie seien museal, hat ja was damit zu tun, dass Sie sehr viel Respekt vor den Stoffen gezeigt haben. Und nicht wie andere, wie beispielsweise Frank Castorf, den Sie ja eben erwähnt haben. Die haben diese Stoffe auf irgendeine Art und Weise versucht zu aktualisieren, in die Gegenwart zu ziehen oder gar zu zerren. Aber bevor wir über das Theater in dieser Zeit sprechen, lassen wir uns ganz kurz auf die aktuelle Situation eingehen. Es hat sich ja viel verändert in den letzten 12 Jahren, auch hier in Berlin. Und da wird sich noch was ändern, wenn wir auf die Bundestagswahl vom vorvergangenen Sonntag blicken. Was bedeutet das Ende der Großen Koalition, die Renaissance des Liberalismus und das Erstarken der politischen Rechten für die Republik aus Ihrer Sicht?
Ja, die Zeit war reif und auch fällig für bestimmte Einschnitte. Ich bin ja sozusagen als Demokrat aufgewachsen, geboren noch in der Hitler, der Kriegszeit.
37.
Habe ich praktisch das Neue, die Demokratie, die Freiheit, eigentlich auch gegen den Krieg zu sein, gegen die Nazis zu sein. Das habe ich ja alles erlebt und auch mit Glück gelebt. Die Zeit des Friedens in Europa, so lange haben wir ja nie Frieden gehabt. Aber trotzdem, so als gelernter und erzogener Demokrat, habe ich die Krise kommen sehen. Es ist das Vertrauen in die etablierten Parteien verloren gegangen. Politik wird jetzt oft als Selbstbereicherung betrieben. Ehemals Linke oder fortschrittliche Klimakämpfer landen dann genau bei den Feinden, in der Autofirma oder in der Chemie. Das heißt, diese kritische Situation, dass die Politik nicht mehr einer Idee, einer Vision folgt, wie übrigens auch das Theater nicht, dass diese Utopielosigkeit zu einer totalen Krise und zum Misstrauen und zum Vertrauensbruch der Demokratie und den Parteien gegenüber als Repräsentanten der Demokratie geführt hat, das habe ich irgendwie so kommen sehen, so als Weise nicht, aber als alter, weiser Mann.
Naja, Sie verfügen ja über Jahrzehnte während der Erfahrung. Ist das, wenn ich Ihnen zuhöre, würde ich so ein bisschen erinnern an die Diskussion, wie wir sie in der alten Bundesrepublik Mitte der 60er Jahre hatten.
Ja.
Die NPD erstarkte in Baden-Württemberg sogar auch zweistellig, wie heute die AfD. Auch da kündigte sie eine Krise der Republik ab, aber die wurde abgewendet durch die sozialliberale Koalition.
Ja, im Grunde durch Willy Brandt. Es waren ja damals die Flügel auch stark. Ich war ja der Anarcho-Flügel, der linke Flügel. Das hat sich in der Stuttgarter Arbeit noch ganz stark manifestiert. Aber auch in Autoren wie Peter Handke, Publikumsbeschimpfung. Auch wenn das scheinbar nur Literatur war, war es doch im Grunde auch gelebte politische Realität im Theater. Und dieser Kampf, dass das Restaurative, das Alte, das Nazi-Deutschland, das militaristische Deutschland nicht wiederkommt, hat uns ja auf die Straße getrieben. Natürlich auch der Vietnamkrieg, Notstandsgesetz und so. Der Kompromiss zwischen den damals entstehenden Radikalisierungen, an deren Ende übrigens auch die RAF stand, war dann Willy Brandt. Ich würde nicht sagen die sozialliberale Koalition, sondern Willy Brandt als Person hat praktisch die Brücke geschlagen zwischen den verschiedenen Flügeln und hat uns eine Zeit neuer Bewegung vermittelt. Und das ist aber jetzt zum Stillstand gekommen. Und es ist auch sichtbar geworden, dass wenn Sie Politik ohne Vision, ohne Utopie betreiben und das auch nicht vermitteln können, verliert man nach und nach zumindest die junge Generation. Man darf ja nie vergessen, es sind ja immer noch 25% Nichtwähler. Also das heißt, eigentlich ist das die zweitstärkste Fraktion. Das dürfen wir nicht vergessen. Also diese kritische Situation der Demokratie schreit jetzt in irgendeiner Weise auch nach Explosionen, nach Veränderungen. Und sichtbar wurde ja jetzt bei dieser Wahl doch deutlich das Versagen, ich rede jetzt schon wie ein Fernsehreporter, das Versagen der sogenannten Volksparteien, denen man nicht mehr glaubt. Auch eine kaum verstehbare Personalsituation. Auf der einen Seite die sympathische, ja, wirklich sympathische Merkel, die ich aber
Sie
nie...
Sie sagen das aber lächelnd.
Die ich nie wählen werde, ja. Obwohl sie viel in mein altes BE gekommen ist. Manchmal behaupte ich ja, die ganze Flüchtlingsfrage und ihre große moralische Position, die sie da vertreten hat, hat sie im BE gelernt. Ich weiß nicht, ich habe sie seitdem noch nicht gefragt. Ich finde das wahrscheinlich blöd. Also auf der einen Seite das, dann jemand hat gesagt, die Verzwergung der SPD... auch besonders sichtbar in Form ihres Kanzlerkandidaten, das war ja trostlos. Und dass natürlich dann ganz andere Phänomene stark werden, eben auch auf der rechten Seite, wobei ich da völlig gespalten bin. Ich finde diese Elke Petri irgendwie, wenn ich die so im Fernsehen sehe.
Frauke Petri.
Ja, Elke Petri ist ein Schauspieler. Schauen Sie so. Eine tolle Schauspielerin. Natürlich zeigt sich da ein ganz anderer Politikertyp, vor welchem Karren auch immer sie sich vielleicht spannen lassen. Auf jeden Fall entsteht eine neue Bruchsituation. Wohin geht das Schiff? Das ist, glaube ich, jetzt die große Frage. Und es gefällt mir, ehrlich gesagt, was ich in Frankreich sehe, dass da jemand sagt, ich bin jetzt nicht mehr Partei, ich gründe eine Bewegung. Bewegung gehört in diese festgefahrene Situation. Also wenn Sie in Berlin die Kandidaten für den Bundestag sehen, da wird der ganze Schrott abgeladen von denen, die man in der Lokalpolitik in Berlin nicht mehr brauchen konnte. Die müssen dann im Bundestag. Das heißt, das sind Versorgungssituationen, keine Träumer. Das hat übrigens auch die Rolle des Berliner Ensembles so gestärkt im Bewusstsein der Leute, weil sie immer das Gefühl hatten, da sind Menschen, da sind Schauspieler, da sind Stücke, da sind Regisseure, da sind Autoren, die auch Ziele setzen und Perspektiven öffnen. Und wir sind eben nicht diese Alltagszertrümmerer. Gut, der Castorp ist ein genialer Hund, aber hat er jemals einen Autor entdeckt? Hat er jemals einen Dichter fürs Theater entwickelt? Wie zum Beispiel Handke, wie Bernhard, wie Turini, wie Jelinek. Das sind ja alles meine Autoren und Peter Handke. Und so haben wir eben ein Theater gegen die Zeit gemacht in diesen Jahren und insgeheim vielleicht doch die Zeit noch besser getroffen als die Tageskracher. Ja.
Wir haben jetzt so ein bisschen so skizziert, was so in den letzten 12 Jahren so passiert ist. Und das ist ja auch das Tableau, nicht nur für unser Gespräch, sondern auch für Ihre gegenwärtige Arbeit. Sie inszenieren in Stuttgart gerade den König Lear, der dann demnächst im Stuttgarter Schauspiel zu sehen sein wird. Warum gerade der Lear?
Ende Februar wird der Premiere sein, hoffentlich, wenn alles gut geht. Der Petras, das ist der Schauspieldirektor in Stuttgart, der übrigens leider geht, oder Gott sei Dank, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht, der hat als Einziger sich erstmal gemeldet, hat gesagt, Peimann, was ist denn, haben Sie Lust, bei uns zu arbeiten? Da war ich zunächst mal geschmeichelt. Außerdem dachte ich, ach, das ist doch eine Art Heimspiel. Die Stuttgarter Zeit ist noch bei so vielen Menschen lebendig, auch bei mir. Das war ja der Aufbruch eigentlich. Mit dem großen Krach mit Filbinger und Späth, Zahnspende, Stichworte etc. etc. Und als der sich meldet, habe ich gedacht, das ist eine gute Idee, auch eine kluge Idee, um nicht zu sagen eine schlaue. Weil ich bin in Stuttgart immer noch relativ, wie soll ich mal sagen, nicht Legende, aber die Leute erinnern sich gerne an diese schöne Zeit, wie ich auch. Und als Intendant ist das eine kluge Entscheidung. Und dann habe ich gedacht, was kann ich da machen? Und ich war damals so im Abschiedsschmerz, bin ich heute noch. Mhm. Aber der Abschiedsschmerz auch wegzugehen, dachte ich, ach, ich mache den Lier. Das ist doch das Stück für einen 80-Jährigen.
King Peimann.
Ja, King Peimann. Ich wollte auch immer, die ersten Ideen waren immer, die sind aber jetzt doch verloren gegangen, dass ich mir dachte, ich mache einen Lier, da sitzt so ein alter Regisseur, der sitzt da und zählt seine Marionetten, seine Schauspieler. Ich musste immer denken, es gab einen ganz großen Regisseur, den Jürgen Fehling, eins der Erfinder der Regie eigentlich so für die neuere Regie. In den 50er, 60er Jahren ist er gestorben. Und der war am Schluss umnachtet und war verheiratet mit der Johanna Maria Gorwin. Und die habe ich immer getroffen, die zwei. Und er so ein massiger, seltsamer Greis und sie so eine ganz tolle, schöne Frau. Und mit der ich später arbeitete, die hat mir erzählt, ja, ich habe dem Jürgen dann auf den Dachboden da in Hamburg ein Theatermodell hingestellt, so groß wie ein Fernsehapparat. Und da habe ich den Jürgen dann davor gesetzt und dann hat er den ganzen Tag ganz still vor dem Fernsehapparat seine Visionen geträumt, seinen Lear gespielt. Und etwas von dieser Perspektive habe ich zunächst gedacht, kann ich in dem Stuttgarter Lear verwirklichen.
Das Erstaunliche ist, Sie haben...
Ich habe es da nicht gemacht. Ich bin jetzt auf einer ganz anderen Spur. Das nur.
Ja, auf die Spur würde ich jetzt gerne kommen, weil Sie haben wahnsinnig viel Shakespeare inszeniert, alle großen Königsdramen. Aber an den Lear haben Sie sich nur ein einziges Mal gewagt, nämlich als junger Mann 1971 in Wuppertal. Damals waren Sie 34.
Das wissen Sie noch.
Ich erinnere mich noch gut. Damals war sie 34, jetzt als 80-Jähriger setzen Sie sich wieder mit diesem Spätwerk des Dramatikers auseinander, auch im Abgleich mit der eigenen Biografie. Das Stück lädt ja dazu ein geradezu, zumal Sie ja genauso alt sind wie der King Lear.
Ne? Ja, vielleicht beginnt das Stück auch an seinem 80. Geburtstag. Es kann sein, dass wir diesen Geburtstag feiern des Königs. Er feiert seinen königlichen Geburtstag und schockt dann den ganzen Verein, dass er zurücktritt und abhaut und sein Reich teilt. Also das ist auch eine böse Idee von ihm. An dem Punkt sind wir. Übrigens habe ich damals diesen Lear, an den Sie mich erinnern, an den ich mich kaum mehr erinnere, außer an die Tatsache, dass Minetti, der große Schauspieler, damals in Wuppertal war das nämlich, den Lear gespielt hat. Und ich war dem überhaupt nicht gewachsen. Ich war auch im Erfahrungsbereich gar nicht auf dem Pegel. Er aber schon. Er hat so einen wirklich dollen Lear damals gespielt. Manchmal kommen mir die Bilder hoch. Jetzt macht das Martin Schwab, ein Schauspieler, dem ich auch in Stuttgart viel verdankt habe. Der heißt nicht nur Schwab, der ist auch Schwabe. Mhm. Er soll den Lear spielen. Und natürlich verbinden sich vielleicht auch meine Sentimentalität oder das Begreifen von Ende, von Abschied, aber auch von Abgeben, auch von der Sehnsucht nach Freiheit, von Loslösen aus dem Betrieb, im Falle Lear, von der königlichen Verantwortung. Wobei er, der Lear, will ja nur das Gute. Er möchte gerne nicht mehr den Job machen, aber alle Rechte behalten.
Ja.
Das geht im Theater leider nicht. Der Kompromiss ist, dass ich sozusagen die Intendanz abgebe am BE und auch nie mehr eine neue annehmen kann und werde, wenn jemand auf die verrückte Idee kommen würde. Aber dass ich das Privileg der Probe als Regisseur mit Schauspielern zu arbeiten, mit dieser meiner Familie, die Truppe war ja immer meine Familie über Jahrzehnte, ist ja auch mit mir immer umgezogen, von Stuttgart nach Bochum, von Bochum nach Wien und zum Teil vom Wiener Burgtheater, wo ich ja tolle 13 Jahre Theater gemacht habe, dann am Ende nach Berlin. Also, dass ich das Vergnügen und die Freude, sozusagen Botschaften zu vermitteln über die Bühne, an die Menschen auch Träume, auch Witze und Lebensbilder, Lebenssituationen und eben Geschichten zu erzählen, das will ich ja weitermachen. Also im Grunde ist Lear das Stück für einen alten Regisseur.
Also ich stimme Ihnen völlig zu. Überrascht war ich nur, weil dieses Stück ja ein ganz düsteres Stück ist, mit einem ganz pessimistischen Menschenbild. Männer und Frauen sind von einem überbordenden Machtwillen durchdrungen. Ja. Die scheuen vor keinen Intrigen zurück. Selbst Liebe und Erotik werden bloßem Kalkül unterworfen.
Ja, und Tote, Mord. 8 Tote am Schluss, nicht?
Und das Peimann, der immer an das Gute glaubt, der Utopist in einem hohen Alter.
Es heißt ja nicht, dass wir ständig fröhlich sind. Ich meine, man muss vielleicht lernen, dass die Moralisten heute die Neinsager sind. Also ich glaube, Moral oder lebensbejahende Positionen müssen ja heute aus dem Nein entstehen. Ich meine, ich hatte ja mit zwei großen Pessimisten zu tun, sowohl mit Heiner Müller, dessen Stücke wir ja reihenweise in Bochum uraufgeführt haben und mit dem ich auch befreundet war, und natürlich Thomas Bernhard, dem großen Zyniker und Neinsager aus Oberösterreich, dessen dramatisches Werk ja untrennbar mit mir verbunden ist. Er hat ja auch Stücke mit mich als Titelhelden geschrieben, und zwar reihenweise vom Theatermacher bis zu Beimanns berühmten Hosenkauf. Also diese Figuren, die man doch eigentlich als schwarze Figuren beide bezeichnen würde, waren ja Antipoden meiner Theaterarbeit und sind ja nun weiß Gott keine Buntmaler, sondern sind eigentlich Schwarzmaler aus dem Erkennen der Krise. In dem Sinne ist auch Elfriede Jelinek eine Moralistin, die trotzdem über den Wahn der Zeit schreibt. Die einzige Ausnahmefigur, spektakulär, ist Peter Handke, der ähnlich wie der späte Goethe, so schreibt er ja heute, jetzt erscheint sein neuer großer Roman, irgendwann Mitte, Ende Oktober soll er, glaube ich, auf den Markt, deswegen könnte ein tolles Buch werden. Das ist vielleicht die einzige Ausnahmeerscheinung, der wirklich Utopien skizziert, also wenn Sie so wollen, eine große humanistische Botschaft vertritt. Aber sonst ist ja so ein Stück wie Lear, ist ja im Kern dann doch auch optimistisch. Lear erkennt in seinem Wahn, in der Heide, im Sturmgetöse, in der völligen Isoliertheit, Ausgestoßenheit, erkennt, welch verheerendes Leben er geführt hat, welch verheerende Situation diese Monarchie ist, wie viel Unrecht in der Welt besteht.
Und wie viel Unrecht er selber begangen hat.
Und wie viel Unrecht er selber als einer der Hauptschuldigen damit sozusagen beteiligt war. Das ist diese Erkenntnissituation, die ist dann, wenn Sie so wollen, die positive Botschaft. Ja. Das ist ja oft übrigens so, dass die Bösewichter bei Shakespeare, ob das nun Macbeth ist oder Richard der Dritte, auch Prospero, auf ihre Weise dann am Ende, wenn alles zusammenbricht und alles deutlich wird, auch die Düsternis der eigenen Verbrechen, dass dann diese Menschen uns näher rücken und wir sie vielleicht sogar verstehen und Empathie für sie empfinden.
Also das ist, glaube ich, die Stärke dieses Stückes, dass man sich sehr schnell mit den Figuren, eben auch mit King Lear, identifizieren kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei gegangen ist. Er ist ja ein unwahrscheinlich liebes- und anerkennungssüchtiger Mann und will sein Reich aufteilen an jene drei Töchter, die er da hat. Aber er verbindet das mit der Bedingung, dass sie geradezu superlativistisch ihre Liebe und Zuneigung artikulieren müssen. Und als die Tochter, die ihm am nächsten steht, das verweigert, wird er wahnsinnig. Und Sie selbst haben einen Sohn, der heute 46 ist. Kennen Sie solche Züge an sich? Diesen Liebeshunger, Anerkennungshunger?
Also, da muss ich offen gestehen, als Vater habe ich völlig versagt. Ja. Ich bin froh, dass mein Sohn nicht das Schicksal so vieler Kinder meiner Generation, ich bin ja so ein 68er, wenn Sie so wollen, wir haben ja den Kindern die antiautoritäre Konzepte sozusagen in die Windeln gelegt. Es geht ja oft schief, viele meiner Generation, diese 70, 80-Jährigen, bezahlen ja noch heute für ihre erwachsenen Kinder die Miete, weil die Kinder sich nicht selbst ernähren und eben nicht begreifen konnten, sie hatten keine Chance dazu, dass Freiheit auch eine Freiheit ist, die aus der Pflicht kommt. Also Freiheit als Absolutum ist ja eine Katastrophe. Und viele Kinder dieser Generation haben eben nur die Freiheit vermittelt, aber nicht die Pflicht. Das ist Gott sei Dank bei meinem Sohn vorbeigekommen. Ich bezahle sozusagen, muss für ihn nichts mehr bezahlen. Aber die Verbindung mit ihm ist auch respektvoll und liebevoll. Er wohnt auch in Berlin und ist in einer Art Modewerbebranche tätig und steht seinen Mann. Aber es ist nicht mein Verdienst. Aber wir sind ja befreundet und essen einmal im Monat und manchmal machen wir eine Woche Ferien, fahren um eine Safari nach Südafrika. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, als Vater habe ich vollständig versagt. Es war auch kein Platz. Wenn Sie das Theater so begreifen, wie ich das nur begreifen konnte, als wirkliche Fulltime, als Leben, ja wirklich als Familie. Ich habe ja auch in dem Sinne keine Freunde. Wenn ich Freunde habe, sind es vielleicht Peter Handke und Bodo Strauß, die Schriftsteller, Dramatiker, oder Ranzmeier oder eben Jelinek. Es waren nie die Schauspieler, aber in der Arbeit habe ich alles Familiäre ausgelebt.
Wobei Sie ja wie ein Berserker gearbeitet haben, also sich wirklich mit Ihrer ganzen Existenz reingegeben haben, aber, und jetzt komme ich wieder auf den King Lear zu sprechen, da auch diktatorische Züge zeigen konnten. Sie hatten ganz klare Vorstellungen, wie eine Inszenierung laufen hatte.
Ja, Vorsicht. Also ich glaube, da muss man aufpassen, das ist ein bisschen das Klischee. Natürlich kann ich laut werden und natürlich kann ich wahrscheinlich auch verletzend und böse sein. Aber das ist ja nie nachtragend und das ist ja immer der Wunsch und die Hoffnung, die Botschaft wirklich zu vermitteln. Und in Zeitungen steht ja immer, was ich für ein Diktator bin, und ich sage ja auch immer gerne, ich bin eine Art König und habe mein Königreich verloren. Mein Königreich war immer die Bühne, Aber vielleicht muss man das noch aus einem anderen Aspekt beurteilen. Kunst ist nie demokratisch. Kunst ist immer Diktatur. Diktatur des Schauspielers. Glauben Sie denn, dass Geert Voss nicht für sich genommen auf der Probe der Kirsten Dehne oder irgendeiner von diesen großen Spielern? Die sind natürlich autoritär in ihrer Verwirklichung einer Idee. Sie können über eine Aufführung nicht abstimmen. Kunst ist immer die Entscheidung, wie spiele ich eine Szene, wie schreibe ich ein Stück. Und der Regisseur ist ja mehr oder weniger eine Art Konzertmeister, Dirigent. Er versucht, die Verbindung zwischen der Literatur und dem Spieler zu ermöglichen. Er erklärt, und da jeder Schauspieler seinen eigenen Weg gehen muss, es gibt Schauspieler, die können nur durch Aggression gut werden. Mhm. Und es gibt Schauspieler, die nur durch Liebe gut werden, durch Freiheit gut werden. Es gibt kein Rezept. Und es gibt keinen größeren Widerspruch als den zwischen der Demokratie und der Kunst. In der Demokratie werden Kompromisse gesucht. Kompromisse bis zum Nicht-mehr-Erkennen. Und in der Kunst ist immer die radikale Entscheidung notwendig. Das bringt dann auch Halbverrückte wie Frank Castorf, der ja, ich weiß nicht, in diesen Tagen war ein längeres Interview in einer Zeitung, das ist ein solcher hochmütiger Quatsch, den er da erzählt. Und trotzdem toleriere ich das, weil das ist halt seine Verwirklichung. Das ist ein heikles Thema, aber mit diesem Klischee, und das macht ja übrigens, das müsste einen doch misstrauisch machen, warum sind die Schauspieler alle mit mir rumgezogen? Die Besten, die viele Jahre auf deutschsprachigen Bühnen zu Hause waren, am Burgtheater in Stuttgart, waren doch fantastische Schauspieler, Herdegen, Mahnke, warum waren die mir alle so treu? Die sind mir sogar nach Bochum gefolgt, weil ich ein Diktator bin. Nein, weil sie gesehen haben, dass ich leidenschaftlich eine Botschaft versuche zu vermitteln und dafür die Töne brauche, die Melodien brauche.
Ja, aber wir sind ja so auf der Gleichsetzungsschiene jetzt gerade, Lear, Peimann, und King Lear muss am Schluss dieses fürchterlichen Dramas einsehen, was er für Fehler gemacht hat. Sie sind in heftige Konflikte gegangen, aus guten Motiven, das muss man immer wieder sagen. Denken Sie an die Auseinandersetzungen mit Geert Voss, die ja nicht nur heftig waren, die ja bis aufs Blut gingen. In manchen Feuilletons wurde das genüsslich ausgebreitet. Sie haben sich mit Kulturpolitikern immer wieder angelegt, zuletzt hier mit Tim Renner in Berlin.
Na, mit zu Recht. Mit ganz Schlamassel von der Volksbühne haben wir jetzt am Hals.
Ja. Also, wenn ich mir angucke, wie Sie mit großen Teilen der Theaterkritik umgegangen sind, mit von Castorf haben Sie schon gesprochen. Also, da waren schon eine Menge heftiger Konflikte, in die Sie auch voll eingestiegen sind. Aber jetzt gehen wir wieder auf den King Lear. Meinen Sie, dass Sie am Schluss dastehen und sagen, innerlich, da in dem einen oder anderen Konflikt muss ich innerlich Abbitte tun? Oder sagen Sie, nein, da sind meine Gegner gefordert?
Also ich war jedenfalls nie verlogen und nie opportunistisch. Und ich bin mutig. Also verstehen Sie, so ein Stück Knäckebrot wie der regierende Bürgermeister von Berlin. Müller heißt er ja. Oder? Ich meine, die erscheinen und sind dann weg, aber die Folgen sind fürchterlich. Und da diese ganze Gilde, die ich ja nun wirklich kennengelernt habe, ist auch besonders in Wien sehr gut zu studieren, Haider und Konsorten. Also der Rechtsradikalismus wurde ja unter anderem wieder mal in Österreich erfunden. Also ich habe auch immer den Beruf nie als das vorsichtige Taktieren und Meditieren im Hinterzimmer verstanden, wie viele meiner Kollegen, die vornehm sind und zurückhalten. Ich habe immer Aua gesagt und mich gewehrt. Und das ist, wie übrigens Günter Grass oder auch Josef Beuys, mit beiden war ich ja doch relativ befreundet. Und ich kann es nicht ertragen, diesen Opportunismus und die Strategie auch viele meiner Theaterdirektorenkollegen, die immer die Nase rümpfen, das ist doch. Und wenn ich das dann sehe, wie sie den Politikern in den Arsch kriechen, denen sie auch immer ähnlicher werden, diejenigen, die sie berufen, die Politiker, die ihnen das Geld geben, die Geldgeber, sind ja schon fast genau der gleiche Phänotyp wie die Intendanten. Aber ich habe mich auch immer als Theaterdirektor, als eine öffentliche Person gefühlt und habe mich so verhalten, bin meinem Mitleid gefolgt, als die Enslin mir geschrieben hat, können Sie etwas tun für die Zahnpflege meiner Tochter, die in Stammheim einsitzt. Oder als der Christian Klar vor ein paar Jahren einen netten Brief an mich geschrieben hat, er möchte gerne, das ist dieser Mann, der 27 Jahre nicht weit von Stuttgart entfernt im Zuchthaus gesessen hat wegen Terrorismus. Der hat gefragt, ob er bei uns hospitieren kann. Er möchte gern zum Theater. Habe ich mit dem Betriebsrat gesagt, können wir das? Haben die gesagt, ja klar, wir fahren mal hin. Also ich bin immer auf solchen Wegen, die man nicht geht, dann auch mit Lust gegangen, weil ich auch genau gewusst habe, wir müssen auch Wahrheit zeigen. Und das Theater ist eine moralische Anstalt. Das macht mich natürlich in dieser Gutgläubigkeit zu einem reinen Antagonismus. zu einem seltsamen Mammut, der da moralische Positionen postuliert, dem Wahren, dem Guten, den Schönen, steht an den Theatern, die praktisch solche Maximen für sein Leben setzt. So habe ich mein, wenn Sie so wollen, mein Leben verbracht. Natürlich ein Anti-Lear, wenn Sie so wollen. Der Lear, der hat den Narren im Stück. Der vertritt die Wahrheit und wird dafür auch tüchtig geprügelt.
Und sein letzter Vertrauter, ne?
Und sein letzter Vertrauter. Wir machen etwas, glaube ich, ganz Kluges. Die Cordelia spielt zugleich den Narren.
Cordelia ist die jüngste Tochter, die ihre Zuneigung verweigert.
Vielleicht erfährt es die Schauspielerin jetzt erst durch das Interview, was sie selber noch gar nicht weiß. Man darf eins nicht vergessen, im Lear, in der Shakespeare-Zeit, gab es ja keine Frauen auf dem Theater. Also alle berühmten Frauen, von der Julia bis zur Desdemona, bis zur Cordelia, etc., Ophelia, waren alles Männer. Und es ist mit Sicherheit so gewesen, dass in der Shakespeare-Aufführung damals, der Urführung, mit Sicherheit der Schauspieler, der die Cordelia spielen musste, der verschwindet, weil die Cordelia abhaut. Und kaum ist sie weg, entsteht der Narr. Und am Ende sagt der Lear zur toten Cordelia, mein armes Närrchen. Also das heißt, in der Realität der ersten Aufführungen, in der Geschichte des Theaters, da lag da eine unheimliche Pointe drin. Er sagt doch, du bist ja so schmal geworden, Narr. Wahrscheinlich hatte der einen ausgestopften Busen, nehme ich mal an. Den musste er dann wegnehmen, der Schauspieler damals, weil er jetzt das Mädchen spielt. Also dieses Jonglieren machen wir im umgekehrten Sinne. Das heißt, die Schauspielerin der Cordelia soll auch versuchen, den Narren zu spielen. Also ein tolles Ding ist das, ein Wahnsinn.
Sie haben jetzt gerade nochmal dieses RAF-Kapitel in Stuttgart angesprochen und auch die Auseinandersetzung mit Christian Klar, den Sie als Praktikant am Berliner Ensemble beschäftigen wollten. Diese Enslin-Geschichte damals, wo Sie einen Spendenaufruf gestartet haben für die Zahnbehandlung von Frau Enslin, hat einen wahnsinnigen medialen Tsunami entfacht. In der Politik hat man geschäumt, wenn ich an Äußerungen vom damaligen Ministerpräsidenten Filbinger denke. Rückblickend ist mein Eindruck, ich weiß nicht, vielleicht sehen Sie es anders, Sie haben sich sehr geschickt verhalten.
Nein, geschickt habe ich mich nicht verhalten, dickköpfig. Ich fand in dieser ganzen, also mich hat das völlig überzeugt, weil ich habe aber ein gutes Gefühl. Die Enslin hat mir geschrieben, wir haben da einen Zahnarzt in Stammheim, der bohrt grundsätzlich nur ohne Betäubung. Und wenn ich meine Zähne ohne Betäubung bohren lassen hätte müssen, wäre ich, also was weiß ich, was ich gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich gar keine Zähne mehr. Das hat mich überzeugt und ich spenden auf. Ich habe am schwarzen Brett gesagt, ich habe da 100 Mark hingeschickt. Wer sich beteiligt, wir sind, glaube ich, 400 Mark entstanden. Dann waren die Sommerferien, ich glaube 77, vor dem Herbst 77, dem dunklen Herbst. Und über den Sommer hatte man Schleier als Geisel genommen und fand weder ihn noch die Täter. Und suchte dann in diesem dunklen Herbst, eines der dunkelsten Kapitel in der deutschen Nachkriegsgeschichte, suchte man dann nach Ersatzschuldigen. Und einer von den Ersatzschuldigen war Schlöndorff, der Regisseur, dessen Haus in Italien praktisch nur noch bewacht wurde, weil man dachte, da sind die jetzt alle, war Heinrich Böll.
Sie spielen an auf die verlorene Ehre der Katharina Blum.
Ja, auf die wie sich das alles geäußert hat. Mhm. Ich meine, auch Heinrich Böll hat mir selber erzählt, dass praktisch alle Woche war der Besuch der Staatspolizei. Und natürlich, man fand das in diesem großmäuligen bremischen Schauspieldirektor beim Staatstheater Stuttgart und hat auf uns dreingeschlagen. Und ich habe mich natürlich gewehrt und fand dann zu meiner, und Filbinger, ich weiß es noch wie heute, Filbinger hat gesagt, bis 12 hat dieser Schauspieldirektor die Stadt zu verlassen. Und ich fand dann einen ganz überraschenden Freund, der nicht nur der Sohn des Panzergenerals war, dem berühmten Helden von El Alamein, Rommel, sondern der doch selber ein großes Ausmaß von Courage hatte und sich an meine Seite stellte und uns rettete. Und sagt, also er hat das dann die fristlose Entlassung verhindert. Und hat gesagt, die sollen hier weitermachen. Dann habe ich gesagt, gut, wir machen den Vertrag zu Ende und dann haue ich ab. Von da ab war Stuttgart, das war ja nur eine Aktion, das ganze Theater war beeinflusst, diese 5 Jahre, die leider nur 5 Jahre Stuttgart, die dann doch viel zu früh zu Ende gingen. Meine erste Aufführung in Stuttgart war der Tag des Stammheimer Prozesses. Und da ich selber so viel auch verstanden habe von dem, was diesen Terrorismus erzeugt hat, nämlich, dass wir alle, die wir vermeiden wollten, dass es wieder ein anderes, ein böses, ein schlimmes, ein gefährliches Deutschland gibt. Wir alle, die wir dagegen gekämpft haben, gegen das Monopol der Springer-Zeitung, gegen den Vietnamkrieg natürlich, aber auch gegen die Notstandsgesetze und viele andere Phänomene, gegen die alten Nazis in der Bundeswehr, gegen die alten Nazis in der Justiz, gegen die alten Nazis in der Politik, die wir dafür auf die Straße gegangen sind und uns demonstriert haben, sind dafür ja verprügelt worden. Und dann haben wir uns dagegen gewehrt. Wir haben Wasserwerfer die Luft rausgelassen und wir haben auch, wie der spätere Außenminister, Steine geworfen. Wir haben uns wie der spätere Innenminister Schilly stark mit den Terroristen solidarisiert. Das will er gar nicht mehr hören heute. Aber es war so, dass wir eine große Nähe dieses bedeutenden, damaligen bedeutenden Juristen und Strafverteidigers, dass wir alle eben doch das verhindern wollten und die Leute, die dann zu Verbrechern wurden, zu Kriminellen wurden, wie alle Mörder, waren halt die Leute, die in Stammheim vor Gericht standen. Das heißt aber ja nicht, dass ich nicht verstanden habe, warum eine so tolle Frau wie die Meinhof, die ich aus Hamburg kannte, oder eine ebenso tolle Frau wie die Enslin, dass ich nicht verstanden habe, wie das entstanden ist. Mhm. Wenn sie sagen, jetzt werde ich mit einem Gummiknüppel verprügelt, nehme ich nächstes Mal meinen Hockeyschläger mit oder meinen Regenschirm und wehre mich. Dann ist der Schritt zur Bewaffnung ein ganz kleiner. Und wenn sie anfangen zu schießen und zu töten, werden sie zum Verbrecher. Das kann ein Verbrecher sein, jetzt sage ich etwas, was Ihnen vielleicht gar nicht einleuchtet. Das kann ein Verbrecher sein, der Anarchist ist und Terrorist. Das kann aber auch ein Verbrecher sein, der amerikanischer Soldat ist und im Vietnamkrieg sich die Schrumpfköpfe mitnimmt und sie zu Hause auf den Fernsehapparat stellt. Auch das sind Verbrecher. Wer tötet, wer mordet, auch aus edlen Motiven, ist nicht frei von der Kriminalität. Das habe ich immer verstanden. Das war die Tragik meiner Generation. Das Verrennen. Auf jeden Fall waren die Leute in Stammheim nicht Bonnie und Clyde, die mit Luxusautos durch die Republik gefahren sind und im Übrigen mal so rumgeballert haben, wo sie wollten, sondern sie wollten verhindern, sie wollten etwas anderes. Das war halt eine Spitze einer Bewegung. Ja.
Wenn ich jetzt dem alten King Palmer, ich bleibe mal bei dieser etwas saloppen Formulierung, jetzt gerade zugehört habe.
Können noch gerne mir eine Krone aufsetzen.
Das haben Sie auch schon gemacht. Wie Sie da gerade mit dem 40 Jahre jüngeren Klaus Peimann in Stuttgart ins Gericht gehen, da sind Sie nicht mit sich im Reinen.
Doch, das würde ich, weiß nicht, ob ich Gelegenheit hätte, das wieder zu tun, aber ich fand das, was da mit den Zähnen passiert ist,
war
christliche Nächstenliebe, verzeihen Sie, dass ich das wird Sie vielleicht überraschen, das ist christliche Nächstenliebe, sonst ist es gar nichts. Das war auch keine Demonstration und ich war auch nicht der Finanzier des Terrorismus.
Also ich meinte Ihr allgemeines politisches Verhalten, weil Sie ja gerade sehr kritisch sagten, wir haben da Steine geworfen, wir haben da mit Gewalt geantwortet, wir hatten Sympathie für die RAF, zumindest in Teilen. Das klang ja so, als wenn Sie sich rückblickend...
Ich werbe für Verständnis, weil heute wird ja ein Bild vermittelt, was ich eben schon mal sagte, dass da so Bonnie und Clyde und möglichst viel Haschisch und die teuren Autos und so weiter, das ist einfach Quatsch. Das ist eine Geschichtslüge. Das waren fehlgeleitete Idealisten, Träumer mit der Knarre in der Hand. Und sie waren vor allen Dingen getragen von einer ganz enormen Massenbewegung. Das war ja nicht nur in Paris, dass da 10.000, ja 100.000 auf der Straße waren. Und das sieht dann von hier aus, was dann Paris angeht, wieder was ganz anderes oder Italien. Hier wurde das gleichgesetzt. Das ist eine Art politischer Mafia gewesen. Das stimmt alles nicht. Die hatten eine unheimliche Basis. Die waren sozusagen Verkörperer einer großen Bewegung von unruhigen, unglücklichen Menschen, die sich dieses Land nicht wieder zerstören lassen wollten. Und wie wir ganz am Eingang schon mal gesagt haben, wir haben ja dann letztlich verloren, obwohl wir gewonnen haben. Heute ist der Vietnamkrieg auch von den Amis selber als ein Riesenfehler interpretiert. Und die Rettung war, wenn man das als Rettung bezeichnen möchte, diese charismatische Figur von Willy Brandt, der das irgendwie zusammengebracht hat. Und wir sind natürlich auch dann älter geworden. Der eine ist Innenminister geworden, der andere ist Außenminister geworden, der andere ist Bundestagsabgeordneter geworden, der andere ist Dirigent geworden, wie Nono Abado und wie diese ganzen Leute alle heißen.
Oder er ist Intendant am BE geworden. Er inszeniert jetzt gerade in Stuttgart den King Lear. Und darauf möchte ich gerne nochmal zurückkommen.
Das sind Lebenswege, verstehen Sie? Das sind Lebenswege und Veränderungen. Der andere große Regisseur, also mit dem zusammen ich ja die Schaubühne gegründet habe, Peter Stein, ist heute Monarchist. Mhm. Ich bin vielleicht insofern dumm, dass ich mich nicht so sehr verändert habe. Ich bin immer noch dieser Utopist und Träumer geblieben, daher auch diese späte Sünde mit Christian Klar, wenn man so will. Ich habe mich immer versucht, sozusagen in einer gewissen Identität mit der Botschaft meiner Stücke zu befinden.
Und jetzt möchte ich gerne auf die Botschaft von King Lear nochmal zurückkommen. Also ich habe mich, ich konnte sehr schnell verstehen, warum Sie dieses Stück ausgewählt haben. An einem Punkt stehe ich rätselhaft, und zwar lässt Shakespeare seine Figuren im Verlauf des Stückes immer wieder mit Gebeten oder mit flehenden Worten die Götter anrufen. An anderen Stellen ruft er dazu auf, das Schicksal aus der Hand zu lesen. Und diese ganze Mystik gipfelt dann in dem Satz, die Sterne sind's, die Sterne über uns, die unser Schicksal lenken. Wie geht ein Regisseur wie Sie mit einer solchen Mystik am Anfang des 21. Jahrhunderts um?
Also diese Mystik ist, glaube ich, nicht die Kernaussage des Stückes. Sie müssen das genau rückführen, wer das wann sagt. Da sitzen ja auch ganz aufklärerische Positionen gegen diese Mystifikation. Ich glaube, Lear ruft zwar die Natur zur Hilfe wie Hiob, wie im Buch Hiob, der große Schmerzensmann in der christlichen Mythologie. Aber das Anrufen des Schicksals ist auch teilweise, zum Beispiel wenn der alte Gloster es sagt, ist das Gesetz gegen seinen aufklärerischen bösen Sohn, den Edmund, der ein Aufklärer ist. Also ich glaube, in der Dialektik dieses Stückes, aber auch vielleicht in der Zeitpunkt der Abfassung dieses vielleicht größten und breitesten und rätselhaftesten Werkes von William Shakespeare, ist auch die Zeit der Schwelle zwischen Mittelalter und Renaissance. Da kommen natürlich solche wissenschaftlichen und zugleich mystischen Bezirke stoßen da zusammen. Und das in einem solchen Stück spiegelt sich auch die Zeit wieder.
Und die Ratlosigkeit? Dann könnten Sie diese Passagen ja rausnehmen. Also da wird ja explizit aufgerufen, aus der Hand zu lesen, die Sterne zu deuten.
Ja, aber schauen Sie mal, wer das sagt. Das sagt der alte Gloster, weil er selber Repräsentant einer mittelalterlichen Mystik ist. Und das Aufklärerische und die Hellsichtigkeit von Lear küsst dann schon das neue Jahrhundert, die Renaissance. Ich glaube, da muss man sich ganz genau einlassen, inwieweit sich auch hier ein Weltbild in diesem Stück manifestiert. Das ist, glaube ich, in seinem Zusammenhang wie die berühmte Geschichte, wenn Sie sagen, der Jude brennt im Nathan, wird ja dadurch nicht das Stück Nathan ein antisemitisches Stück und schon gar nicht der große Autor Lessing. Sondern man muss mich, glaube ich, davor hüten, ich will Sie jetzt bitte nicht kritisieren, aber man muss sich davor hüten, einen Satz als Gesamtaussage zu sehen. Ich sehe natürlich auch in solchen Zusammenstößen eine gewisse Komik. Das gesagt, die dunklen Wolken und so weiter und so weiter. Man muss sich vorstellen, wie das in der Zeit war, wo das natürlich alles zusammenstieß. Aber vielleicht liegt darin auch eine gewisse Aktualität, dass wir ja auch wieder in einem Zeitpunkt eines Jahrhunderts leben, wo das Aufklärerische zusammenbricht, wo neue Mystifikationen entstehen. Es entstehen Sekten. Es entsteht wiederum auch ein religiös begründeter Rassismus. Ich meine, wenn Sie heute die Welt teilen, läuft doch die Kriegslinie zwischen Christentum und Islam. Das sind ja auch plötzlich ganz mittelalterliche Strukturen, die auch, wenn Sie genau schauen, unsere Welt wieder neu teilen in einem ganz alten Sinne. Wir, die wir an Europa glaubten, an ein großes Europa ohne Krieg, sind plötzlich in einer Situation ausgesetzt, wo wirklich aber auch jedes kleine Piepsland und ja, demnächst werden auch noch die Bayern ihre Unabhängigkeit verlangen, wie die Schotten und wie die Katalonen. Also, dass wir ganz neue Nationalismen finden, der Begriff Vaterland wird verfälscht gebraucht. Wir, die wir dachten, das ist doch jetzt das Universum, das sich verbindet, haben plötzlich Völkerwanderungen nie gekannten Ausmaßes, richten Grenzen auf, nie gesehener Höhe, Stacheldrahtverhaue zwischen Ländern, die eigentlich befreundet sein müssen. Also diese Rissstelle, auch der Zweifel am Fortschritt, der Zweifel an der Wissenschaft, die Perversität der Wissenschaft, die auch unseren Erdball zerstört, der Fortschritt, der zur Katastrophe wird. Also insofern sitzt auch ein Stück wie Lear an dieser Trennscheibe, wie überhaupt das ganze Werk von Shakespeare, so da auch eine starke, ewige Aktualität gewinnt.
Ich glaube, das macht die Qualität dieses wirklichen Meisterwerks, literarischen Meisterwerks aus, dass es einerseits auf sich selbst zurückwirft und andererseits wie eine Lupe gegenüber der Gegenwart funktioniert. Im Lear wird ja auch viel Politik verhandelt. Gegen Ende wird eine seiner Töchter mit ihren Verbrechen konfrontiert. Ihr wird die Todesstrafe angedroht und ihrem Ankläger tritt sie mit dem ungeheuerlichen Satz gegenüber, wer sie denn anklagen wolle, Zitat, das Gesetz sei doch sie. Und schon denken wir an die Putin und Trumps, an die Assads und an die Erdogans. Aber ich vermute, der Regisseur Klaus Peymann ist nicht der Versuch erlegen, dieses Stück jetzt zu aktualisieren und in diese Zeit zu stellen.
Naja, es kommen schon Drehtüren vor und Autos. Ja, also, das ist aber auch noch, ich bin, wo wir dieses Gespräch führen, bin ich ja noch 6 Wochen oder 8 Wochen vor Probenbeginn. Und da wird noch ganz schön gekocht, verstehen Sie? Das ist noch ganz unentschieden. Und weiß nicht, wir hatten auch mal gedacht, das Ganze spielt auf einem Autofriedhof und haben das auch wieder verworfen. Jetzt haben wir eine Bühne, die ganz von ferne die Shakespeare-Bühne ist. Und ich mache das mit dem Karl-Heinz Herrmann, einem wunderbaren Bühnenbildner, der auch viel in Stuttgart gearbeitet hat und großartige Thomas-Bernhard-Aufführungen vor allem gemacht hat mit Bondi und mit mir und mit anderen. Also historisch oder, wie soll ich sagen, werkgetreu wird es ganz bestimmt nicht. Natürlich der Versuch, mit der Intelligenz und Fantasie des Publikums sich auf diese Reise zu begeben. Ich glaube, mehr kann ich dazu im Moment auch noch gar nicht seriös vermitteln. Ich bin jetzt bei der Textfassung, wir sind Tag und Nacht an der Textfassung. Schlegel-Tieck ist einfach zu verdreht, also berühmte klassische Übersetzung.
Das heißt, welche Übersetzung nehmen Sie?
Ja, wir machen im Grunde eine eigene.
Ah ja.
Und natürlich ist das auch eine Sprache von heute, die wir suchen. Aber das wird sicher nicht so sein, dass Lia jetzt unbedingt in Jeans durch die Gegend läuft. Und also diese sehr äußerlichen Aktualisierungen. Aber ich versuche natürlich, oder wir versuchen schon, dieses Stück ganz nah an uns heranzuführen, wie meine ganze Arbeit, auch der Stuttgarter Zeit, auch der Wiener und Bochumer Zeit, auch der Berliner Zeit, immer Versuche waren, mit großen Geschichten, auch der Vergangenheit, unsere Gegenwart zu erhellen. Aber nicht diese krankhaften und idiotischen, neurotischen Aktualisierungen. Wir versuchen natürlich, den Kern dieses Stückes so rüberzuholen, dass wir daraus lernen können, Erkenntnisse haben und dass wir etwas erleben. Es wird übrigens auch natürlich auch nicht frei von Komik sein. Mhm. Auch dieser Lear ist, hat natürlich den ganzen bösen, ironischen, clownesken, slapstickartigen Witz dieses Weltmeisters des Theaters. Das ist ja ein Himalaya. Ob ich den Tag verfluche, dass ich mich vielleicht aus Eitelkeit und aus Identifikationsmöglichkeiten als 80-Jähriger, einen 80-jährigen Titelhelden auf die Bühne zu bringen, ist wieder ein anderes Thema. Aber es gibt so Stücke, die einen nicht loslassen. Und das merke ich jetzt an der Vorbereitung zum Lear, so wie ich auch gerne, und ich suche ein Theater dafür, einen Heinrich IV. Endlich doch mal machen möchte, diese politischen Dramen, aber auch ein Prospero. Wenn es ein Stück bei Shakespeare gibt, was am allernächsten dem Regieberuf sich annähert, ist es tatsächlich Der Sturm. Auch das ist ein Stück, was ich gerne mal machen möchte, solange die Kräfte reichen.
Es hören genug zu. Wahrscheinlich klingelt in der nächsten Stunde das Telefon. Zum Schluss dieses Gesprächs, Klaus Peymann, über Sie, über Ihre Vita und über Ihre Arbeit am King Lear, muss natürlich auch das Ende vom King Lear noch ganz kurz verhandelt werden. Lasst uns der trüben Zeit gehorchend klagen. Nicht, was sich ziemt, nur was wir fühlen, sagen, ist der vorletzte Satz im King Lear. Und das ist doch eine Sentenz, die könnte auch leitmotivisch über Ihrer Biografie stehen, oder?
Ja, wenn Sie das so sehen, dann können wir das vielleicht hoffen. Aber die Geheimnisse liegen natürlich auch noch tiefer und enger. Und es ist auch doch die Freude auf eine solche Arbeit, auf eine solche Figur, auf diese Truppe da in Stuttgart und auf Stuttgart. Und ich fühle mich auch irgendwie befreit jetzt für solche Exkursionen, für solche Expeditionen in die Vergangenheit, die uns heute führen.
Vom Vorletzten müssen wir natürlich auf den letzten Satz kommen. Im King Lear, in der schlegelschen Übersetzung, dem Ältesten war das Schwerste losgegeben. Wir Jüngern werden nie so viel erleben. Was für ein Satz.
Ganz toll.
Was sagt der alte Peymann dazu?
Na, wer trägt am Schluss die Krone? Wer übernimmt das? Ich glaube, Edgar sagt das, was Sie da vorgelesen haben.
Vermutlich der Nachfolger.
Ja, da sehe ich fast so einen, die Krone wird weitergegeben. Cornwell reißt sie an sich, dann geht das weiter und am Schluss trägt es Edgar. Wie das ja oft immer so ein Kontinuum ist. Und ja, ich sehe mich da natürlich nicht wieder. Es wird schon ein König sein, der in der Mitte steht und nicht ein ausgeflippter Regisseur, der jetzt sentimental in seinen Ruhestand abtaucht. Aber ich freue mich auf das Theatererlebnis und ich freue mich natürlich irgendwie auch auf Stuttgart. Ganz, ganz blöd. Das ist eine Stadt, der ich so wahnsinnig viel verdanke und die Zeit war so irrsinnig gut. Es wird mir ja heute noch mal um die Ohren gehauen. Das wären meine besten Jahre gewesen. Wir waren damals jung. Jetzt gehe ich zurück, wir waren jung, verliebt, kritisch, aggressiv, feindlich. Jetzt gehe ich zurück, nicht mehr jung,
kritisch, aktiv
nicht mehr und jung, feindlich. Nicht mehr jung, aber mit einer Lust, den Stuttgart das nochmal zu zeigen, was aus ihrem Theaterdirektor von damals geworden ist, ja.